Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, dem Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rilsing. Spieltag Nummer 16 ist jetzt nun also auch vorüber. Für einige Vereine war es das letzte Heimspiel in diesem Jahr. Andere haben es dann noch am kommenden Wochenende vor sich. Die Stimmung war insgesamt wieder fantastisch. Es hat wieder unglaublich viel Spaß gemacht zuzuschauen am Fernsehen oder auch im Stadion. Ich habe beispielsweise am Sonntag einen Betriebsausflug gemacht mit einem Kollegen für Tornetz. Da waren wir beim Spiel 1. FC Köln gegen den 1. FC Nürnberg. Dort natürlich mehr im Darmstadt-Talk. Dort natürlich mehr im 1. FC Köln-Talk für euch. Und wir müssen natürlich auch so ein bisschen ein paar Trends in dieser zweiten Liga analysieren jetzt. Man merkt, Hertha BSC Berlin, nachdem man ja zwischenzeitlich so ein Hoch hatte, mittlerweile geht es eher wieder nach unten. Beim FC Schalke 04 eher wieder andersrum. Man hat den 4:2-Sieg gegen den SC Paderborn in der Vorwoche jetzt auch zu Hause mit einem schönen Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf veredeln können. Der 1. FC Köln in den letzten Wochen in einer herausragenden Form. Darmstadt 98 natürlich. Dort wird sich Dome später noch zu äußern. Einfach unter Florian Kohfeldt in einer herausragenden Form. Haben jetzt am Wochenende gegen den vorherigen Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern mit 5:1 gewinnen können. Also da war alles drin an diesem Wochenende. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht zuzuschauen. Und so langsam werden auch die ersten Talente interessant für die Fußball-Bundesliga. Damit zum einen die TSG-Leihgabe Muhammad Damar, der beim SV Elversberg sogar teils nur Rotationsspieler ist, wie an diesem Wochenende. Der wird beobachtet von vielen Bundesligisten wie Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg. Also da sind schon einige Teams dran, wollen ihn gerne verpflichten. Für die TSG Hoffenheim natürlich eine Luxussituation. Und die SV Elversberg, die preisen das natürlich ein. Es ist ja Teil ihrer Transferphilosophie. Wir leihen oder verpflichten Bundesliga-Talente günstig, lassen sie dann bei uns spielen und werden sie dann wieder abgeben. Die Spieler haben sich weiterentwickelt. Der Club, der den Spieler an uns verliehen hat, bekommt einen entweder sehr guten Spieler zurück oder kann ihn dann teuer weiterverkaufen. Und der Spieler selbst hat halt auch das perfekte Umfeld, um sich weiterzuentwickeln in der zweiten Fußball-Bundesliga, in einem relativ ruhigen Standort. Man merkt schon, für alle ist es optimal. Und für die Fans ist es natürlich auch märchenhaft. Also was Horst Steffen aus dem SV Elversberg gemacht hat, da muss man einfach sagen, Chapeau, sind jetzt auch verdient Tabellenführer, haben gegen Eintracht Braunschweig ein sehr starkes Spiel abgeliefert, 3:0 gewonnen. Aslanim im Doppelpack, der ist ja auch aus der Hoffenheimer Jugend entsprungen, spielt ja in dieser Saison jetzt bei der SV Elversberg. Dann hast du natürlich auch das Glück, wenn so ein Geschenk kommt, wie von Braunschweig-Keeper Johannesson, der den Ball, der zentral auf sein Tor kam, komplett verschätzt und dann den Ball nur noch hinterher schauen kann, wie er ins Tor trudelt. Schöner Treffer für Innenverteidiger Neubauer. Auf den kommen wir auch nochmal ganz kurz zu sprechen am Ende dieser Folge. Also, ihr merkt schon, das ist halt einfach auch mal so ein stimmiges Bild. Du hast dann auch das gewisse Glück als SV Elversberg. Und das ist es ja das, was den Fußball irgendwie so geil macht. So diese Außenseitergeschichten, diese Teams, die plötzlich aus dem Nichts kommen und durch diese Liga marschieren, rasieren. Sehr stark. Für mich war es auch ein wichtiges Spiel, so ein kleiner Charaktertest für Elversberg. Denn das Elversberger Spiel ist ja hauptsächlich darauf ausgelegt, wir wollen schnell auf Konter spielen, wir wollen den Ball schnell nach vorne bringen. Und eher tief stehen, den Gegner kommen lassen und dann, wie ich bereits erwähnt habe, kontern. Und gegen Eintracht Braunschweig musste man ja auch ein bisschen mehr das Spiel selbst machen, weil Braunschweig natürlich auch als Tabellen-15. vor diesem Spieltag unten drin steht, die brauchen auch die Punkte. Erstmal die Null halten, erstmal schauen, okay, wie können wir zumindest einen Punkt erstmal zu Hause behalten. Und Elversberg hat es gut gemacht. Sie haben dann auch das Spiel selbst gestaltet, haben ein paar ganz schöne Kombinationen auch gehabt. Also man hat auch gemerkt, so durch dieses Selbstbewusstsein kommt noch ein bisschen mehr Spielfluss rein und ich bin einfach begeistert von dieser Mannschaft. Sie überrascht mich sehr und ich wünsche natürlich den Elversbergern, dass sie weiterhin so durch diese Liga pflügen können. Ob es dann am Ende für die Fußball-Bundesliga reicht, weiß ich nicht. Vor allen Dingen wäre es natürlich auch für die Bundesliga nicht ganz so schön, also aus neutraler Sicht, wenn dann noch so ein kleiner Club in die erste Liga kommt. Ich meine, klar, wir reden hier immer noch vom sportlichen Wettbewerb, aber gerade der heutige Fußball ist ja auch so eine Art Produkt. Also du möchtest ja deine Liga auch optimal vermarkten und es ist natürlich einfacher, die Bundesliga im Ausland mit Clubs wie dem Hamburger Sportverein, Schalke 04, 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln zu vermarkten, dann mit, und da jetzt kein Disrespect, Heidenheim, Kiel, dann vielleicht Elversberg, Paderborn, die leisten alle herausragende Arbeit, keine Frage, aber sie haben natürlich im Ausland jetzt nicht so diese Strahlkraft. Und deswegen wird es natürlich auch spannend zu sein, wenn es dann in den heißen Frühjahr geht, wo es dann wirklich um die Wurst geht, März, April, Mai, wo dann die Entscheidungen getroffen werden, ob Elversberg dann noch so weit oben ist, in Schlagdistanz ist und ob sie das Ding dann, also den Aufstieg, wirklich nach Hause fahren könnten. Darf man gespannt sein. Ich bin es auf jeden Fall. Freue mich aber erstmal für den SV Elversberg. Und wenn wir gerade über schöne Dinge reden, am Wochenende war ja auch noch DFB-Pokal-Auslosung am Sonntagnachmittag. Das Viertelfinale wurde ausgelost. Es war nur noch ein Zweitligist im Topf, nämlich mein 1. FC Köln. Und wie das Schicksal es so wollte, natürlich trifft man auf den Rivalen, in Anführungsstrichen, das ist nur eine einseitige Rivalität von Leverkusener Seiten aus, auf Bayern 04 Leverkusen in Leverkusen. Das Spiel wird am 4. oder 5. Februar 2025 stattfinden. Natürlich eine sehr herausfordernde Aufgabe für den 1. FC Köln, der Titelverteidiger und deutsche Meister und Top-Team, Champions League-Teilnehmer der Fußball-Bundesliga, gespickt mit herausragenden Spielern wie Xhaka, Palacios, Wirtz, Grimaldo, Frimpong, Boniface, Schick, Jonas Hofmann, Teller, Tellier, etc. Also das ist natürlich eine Truppe, die vom Papier her den 1. FC Köln als Zweitligisten deutlich schlagen müsste. Aber ich sehe trotzdem gute Möglichkeiten. Zum einen, weil ich weiß, dass sehr viele 1. FC Köln-Fans nach Leverkusen ins Stadion kommen. Und ich glaube auch, dass die Kölner Mannschaft mit so einer Dreierkette, anders als noch in der Bundesliga, defensiv stabiler stehen wird. Sie werden alles reinhauen. Es ist ein Bonusspiel. Und diese Pokalabende unter Flutlicht, die haben nochmal diesen besonderen Zauber. Und ich rechne den Kölnern sogar Chancen ein, gerade wenn man jetzt im Winter nochmal auf dem Transfermarkt für vorne aktiv werden sollte, einen weiteren guten Stürmer verpflichten sollte, kann ich mir schon vorstellen, dass man eventuell zumindest in die Verlängerung kommen kann. So, und dann müssen wir über eine Mannschaft sprechen, die enttäuscht hat und die nicht mal überraschenderweise enttäuscht hat, sondern es war eigentlich schon mit Ansage. Die Rede ist natürlich vom Hamburger Sportverein, die beim SSV Ulm, den Drittliga-Aufsteiger, antreten mussten. Jeder, der die zweite Liga in den vergangenen Jahren verfolgt hat, weiß natürlich, da war diese Auswärtsaufgaben bei kleineren Clubs waren für den Hamburger Sportverein immer eine schwierige Herausforderung, immer ein Stolperstein. Und so war es halt auch in diesem Spiel. Also, das war in der ersten Halbzeit hatte man tatsächlich 0 Torschüsse. Und das ist natürlich für einen selbsternannten Aufstiegsfavoriten. Und der Hamburger Sportverein hat für mich mit Hertha BSC Berlin den besten Kader in der zweiten Fußball-Bundesliga, rein von der individuellen Qualität her. Und so darfst du dich nicht präsentieren. Die Ulmer haben es ja clever gemacht, haben tief gestanden, haben schnell gekontert über einen Aaron Keller, über einen Maurice Krattenmacher, also zwei Jungs, die man ja aus der dritten Liga verpflichtet hat, von Unterhaching, die einfach auch diesen gewissen Spielwitz haben. Dann hast du natürlich mit einem Rösch, mit einem Strumpf auch Jungs, die einfach gegen den Ball sehr aggressiv arbeiten, die es dann natürlich auch so den filigranen Technikern wie einen Dompe, wie einen Ferrei, der später reinkam, Karabatsch, Richter, es nicht so leicht machen, in ihren Spaß am Fußball nehmen. Und das war natürlich auch dann direkt die Message, die Thomas Wörle seinen Jungs wohl gegeben haben wird: Nimmt ihnen den Spaß am Fußball, weil dann haben wir eine richtig gute Chance. Und auf gut Deutsch nennt man sowas ja immer Schönwetterfußballer. Also davon hat der Hamburger SV einige, muss man sagen. Also wenn es gut läuft, wenn das Wetter gut ist, dann spielen diese Jungs einen überragenden Ball. Dann sind sie auch nicht aufzuhalten in der zweiten Liga. Aber wenn es dann mal Widerstände gibt, es so ein bisschen hakelt, man ein paar Mal gefault wird, dann vergeht den Spielern auch oft so ein bisschen die Lust. Und dann haben sie halt auch nicht diese Mentalität, aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Und das lädt dann natürlich so Vereine wie Ulm, die darauf spezialisiert sind, schnell umzuschalten, ein. Dementsprechend war es dann auch folgerichtig, dass sie sich belohnt haben durch Aaron Keller, der für mich auf der linken Schiene ein sehr, sehr starkes Spiel abgeliefert hat, immer wieder offensiv sich eingeschaltet hat und viele gute Akzente setzen konnte. Am Ende hat man sich dann nicht mehr ganz so belohnen können, weil in der Hälfte 2 ist der HSV stärker geworden. Und da spielt natürlich dann auch wieder dieser psychologisch wichtige Zeitpunkt eine Rolle. Also Polzin wird den HSV, wird seine Spieler in der Halbzeit heiß gemacht haben. Die sind dann rausgekommen, machen dann durch Davy Selke den 1:1 Ausgleich. Und klar, dann gibt es noch die gelb-rote Karte, die dumme gelb-rote Karte für El Fadli. Und dann wurde Ulm auch noch ein bisschen stärker. Aber in Hälfte 2 hast du dann schon gemerkt, okay, der HSV hat sich in das Spiel reingekämpft, wurde besser, hatte einige Möglichkeiten, aber so richtig zwingend wurde es dann halt auch nicht. Und am Ende bleibt es dann halt bei diesem 1:1, was für mich leistungsgerecht ist. HSV nur auf Rang 8, Ulm auf Rang 16. Muss man schon sagen, enttäuschend. Und Polzin, damit er weiterhin Cheftrainer bleibt, hätte er die letzten beiden Spiele eigentlich gewinnen müssen. Also das war jetzt kein Bewerbungsschreiben, wobei man auch sagen muss, die Spieler haben sich nach dem Match dazu geäußert, haben gesagt, der Trainer hat uns super eingestellt, hat uns viel mitgegeben und die Spieler haben es nicht umgesetzt, muss man auch sagen. Also ich glaube, da darf man es nicht nur an den Ergebnissen abmessen, wie gut dieser Trainer ist, sondern auch am täglichen Umgang mit den Spielern und ob die Spieler den Matchplan überhaupt umgesetzt haben oder nicht. Und ich glaube, das Vertrauen der Spieler hat Polzin auf jeden Fall. Also er ist ein sehr engagierter Trainer, sehr taktikversessen, versucht auch immer den Spielern die bestmögliche Lösung an die Hand zu geben. Also dass der Spieler auch auf dem Spielfeld immer wieder in verschiedenen Situationen eine Lösung parat hat. Aber bisher, oder in diesem Spiel, hat es leider dann nicht ganz so gut geklappt. So ehrlich muss man dann auch sein. Und wie es dann für den HSV weitergeht, ja, muss man schauen in den kommenden Wochen. Auch für mich eine sehr spannende Mannschaft in Liga 2 und auch an diesem Spieltag war Hannover 96. Die 96er hatten es ja am Sonntag mit der Spielvereinigung Greuther Fürth zu tun, die in der vergangenen Woche unter Jan Siewert endlich ihren ersten Sieg einfahren konnten. Bei Hannover 96 hat man sich ja dazu entschieden, weiter mit der Dreierkette, die man bei dem Spiel gegen den 1. FC Köln eingeführt hat, weiterzuspielen. Und man hat deutlich gemerkt, da fehlt so ein bisschen diese offensive Kreativität bei den Niedersachsen. Also man hat nur noch mit einem Zehner gespielt, Lee, statt vorher mit zwei, Rochelt und Lee. Und du merkst schon, okay, man hat zwar vielleicht ein bisschen mehr defensive Stabilität, aber der Output nach vorne ist deutlich geringer. Also gerade Tresoldi und Vogelsammer bekommen weniger Zuspiele im Sturm, sind dadurch weniger eingebunden. Also das ist schon, da kommt eins zum anderen und das ist einfach nicht gut für Hannover 96. Meiner Meinung nach sollte Hannover 96 wieder auf die Viererkette umstellen. Also das 4-2-2-2-System hat mir deutlich besser gefallen. Und da muss man auch mal sagen, die Spielvereinigung Greuther Fürth hat ein gutes Heimspiel abgeliefert. Also anscheinend greift so langsam das Spielsystem von Jan Siewert, wobei es sich auch nicht so sehr von dem Spielsystem von Alexander Zorniger ändert. Also es geht halt um frühes Pressing, schnell den Ball nach vorne zu tragen, offensiv im letzten Drittel aktiv zu sein, viele Bälle hinter die letzte Abwehrkette des Gegners zu spielen. Und klar, es ist noch nicht alles perfekt, aber man merkt so langsam diesen positiven Trend bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. So langsam holt man sich dieses gewisse Selbstbewusstsein wieder und man kann sich zumindest erstmal von unten absetzen, was ja im ersten Schritt sehr wichtig ist, schon mal mit einem gewissen Punktepolster auf die Abstiegsplätze in die Winterpause zu gehen, sich dann nochmal neu zu justieren, ins Trainingslager zu gehen, vielleicht nochmal am Kader so ein bisschen rumzudoktern, um dann in der Rückrunde ja vielleicht nochmal durch eine kleine Siegesserie sich nach oben zu orientieren, weil diese Liga, ihr wisst es ja, ist sehr, sehr eng und dementsprechend kannst du ja mit 3-4 Siegen am Stück schon ganz oben wieder anklopfen. Da kann ich all meinen Fürther-Zuhörern hier sagen, ja, ich glaube, die Spielvereinigung Greuther Fürth wird sich wieder ein bisschen nach oben orientieren. Und um das natürlich abzurunden, das Spiel, erzähle ich euch natürlich auch noch, wie das Tor gefallen ist. 83. Minute. Erste richtige Chance vom Kleeblatt aus Fürth. Eine Ecke von links und Srebeni, der eingewechselt wurde, der Mittelstürmer, verlängert den Ball. Am zweiten Pfosten steht Furtkoer, muss nur noch einschieben. Also, wenn es so gewollt war, muss ich sagen, an den Standardtrainer der Spielvereinigung Greuther Fürth, super gemacht. Gute Eckball-Variante oder sich zumindest gut positioniert. Da sah Hannover 96 in dieser Situation auch nicht gut aus. Aber ich würde es eher auf die qualitativ hochwertige Eckball-Variante der Fürther zurückführen, dass man dieses Spiel und das Tor gemacht hat. Und ein für mich persönlich auch sehr interessantes Spiel hat am Freitag stattgefunden. Hertha BSC Berlin gegen Preußen Münster. Ihr wisst ja, ich komme ja aus der Nähe von Münster, habe dadurch natürlich noch eine besondere Beziehung zu den Preußen. Und in dieser Saison hat man bis auf den Anfang der Saison sehr guten Fußball gespielt. Also ich finde, man hat sich in dieser Liga akklimatisiert. Was halt fehlt, ist so dieser letzte Punch, dieses letzte Erfolgserlebnis, was so fehlt. Symptomatisch da auch in diesem Spiel die eine Chance von HSV-Leihgabe Nemec, der eigentlich aus 2-3 Metern den Ball nur einschieben muss und den Ball dann in die Arme von Torhüter Tiag Ernst schießt. Das sind natürlich so Situationen, die du eigentlich nutzen musst und die natürlich auch, also jeder Kreisliga-Stürmer sollte den Ball ins Tor reinbringen. Aber man muss ja auch immer das Positive sehen. Das Positive ist, Nemec stand in dieser aussichtsreichen Abschlussposition, hat also antizipieren können, wo der Ball hinkommen könnte. Was halt fehlt, ist so dieser letzte Abschluss. Also man merkt, so langsam entfaltet sich die Qualität von Preußen Münster in dieser Liga. Man schafft es auch mal, gute Kombinationen während eines Spiels oder zu schaffen, gute Passstaffetten. Nur es fehlt dann halt noch so dieser letzte, allerletzte Punch, den Ball mal über die Linie zu drücken und vielleicht auch mal dieses gewisse Glück, wenn der Gegner da mal vorm Tor steht, dass der Ball dann nicht reingeht, sondern vielleicht neben das Tor oder Schenk hält ihn. Und auch Schenk entwickelt sich in der Saison weiter, hat zwar immer noch seinen üblichen Patzer pro Partie, auch in diesem Spiel, als er den Ball in die Füße des Herthaner Stürmers spielt und fast noch einen Gegentreffer kassiert. Aber ansonsten macht er bringt eine sehr erwachsene Leistung. Also im 1 gegen 1 gegen den Stürmer entwickelt er sich immer besser, behält auch öfter jetzt mal die Überhand. Und da muss ich auch sagen, also das ist schon ein großes Torhüter-Talent. Und jetzt so langsam mit der Zeit wird er immer besser. Und ich glaube auch, das gilt für die gesamte Mannschaft, dass man in der Rückrunde noch den ein oder anderen Gegner ärgern wird, wie man es jetzt mit sehr schwachen Herthanern gemacht hat, die zwar ganz ordentlich in die Partie reingekommen sind, auch qua ihrer individuellen Qualität. Ich meine, wenn du einen Mazan Cousins auf dem Platz hast, das sind natürlich schon Top-Techniker, aber für beide gilt auch so ein bisschen das Gleiche wie für die HSV-Spieler. Wenn es dann mal richtig hart wird, tauchen diese dann öfter auch mal unter. Bei Ibrahim Mazar kann man es vielleicht sogar noch ein bisschen verzeihen, er ist noch sehr, sehr jung, aber so ein Cousins hat auch schon ein bisschen was erlebt, ist ja unter anderem auch Trippelsieger geworden beim FC Bayern München, klar als Ersatzspieler, aber da erwarte ich vielleicht auch mal so ein bisschen mehr Leaderqualität, vielleicht mal ein bisschen vorangehen, auch mal in diesen harten Situationen dagegenhalten. Nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich auch nicht die Tore vor entgehen lassen. Also in der 28. Minute tritt Scherhan zum Elfmeter an, nachdem der Preußenverteidiger Jano Terhorst vorher Scherhan selbst im 16er gefoult hat. Und Scherhan an eiskalt, da muss man sagen, ja, in dem jungen Alter schon so eiskalt vor dem Tor zu sein, Respekt. Und dann in der zweiten Halbzeit wurde Preußen Münster aber auch immer stärker, weil die Herthaner deutlich nachgelassen haben und auch die Preußen eingeladen haben. Innenverteidiger Clemens, der angespielt wird und gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, dass der Preußenstürmer Kiere war, ihn attackiert, der ihm dann einfach den Ball wegnimmt und dann alleine vor dem Tor eiskalt zum 1:1 trifft. Und das 2:1 dann durch Torge Peitow, dem Innenverteidiger, eine Freistoßsituation im Niemandsland des Feldes. Fridjonsson kann den Ball dann per Kopf verlängern und Kenny, der zu klein ist, unter dem Ball herunterspringt. Und dann Peitow, der dann Volley den Ball reinschmeißt. Sehr schönes Tor. Und Preußen Münster hat sich diesen Sieg einfach erkämpft, weil sie einfach diese Leidenschaft auf den Platz gebracht haben, die es braucht, um in dieser Liga sich den Sieg und damit die 3 Punkte zu sichern.
Domes Darmstadt Talk.
Meine Meinung zu dem Spiel SV Darmstadt 98 gegen 1. FC Kaiserslautern ist folgende. Das Spiel war meiner Meinung nach eine der mit besten Saisonleistungen von Darmstadt bisher. Man darf nicht vergessen, der 1. FC Kaiserslautern war bis vor dem Spiel die formstärkste Mannschaft der Liga und hatte die letzten 3 Spiele allesamt gewonnen. Und war halt Tabellenzweiter und wollte natürlich mit dem Sieg die Tabellenführung an sich reißen. Allerdings sah das Spiel gar nicht danach aus. Es sah eher danach aus, als wäre es komplett andersrum. Als wäre Darmstadt Tabellenzweiter und wollte sich die Tabellenführung holen. Und Kaiserslautern wäre Tabellenzehnter oder Elfter. Und dementsprechend halt so im Mittelfeld der Tabelle angesiedelt. Weil von Kaiserslautern kam in der ersten Halbzeit gar nichts. Die waren komplett überfordert mit der Offensive und dem Pass und der Passgenauigkeit von Darmstadt. Die haben keinen Angriff hinbekommen. Und auch als ich dachte, nach 15 Minuten, als Liedberg dann raus musste, verletzungsbedingt, nachdem er gefühlt seine dritte oder vierte Großchance vergeben hatte, also zu dem Zeitpunkt hätte Darmstadt bestimmt schon 1-0, vielleicht sogar 2-0 führen können, dachte ich, okay, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Vielleicht kommt Kaiserslautern jetzt ein bisschen offensiver. Dann kam ja Luka Marseiler und dann war gefühlt noch mehr Unruhe bei Kaiserslautern. Die haben die Jungs gar nicht mehr gebändigt bekommen. Und dann kam ja die Show von Kilian Korridor, der schlussendlich an 4 der 5 Tore beteiligt war. 2 Tore selbst gemacht und 2 Vorlagen. Dazu ja dann Luka Marseiler mit seinem ersten Tor für Darmstadt und einer Vorlage. Und halt Fraser Hornby, der auch in der Offensive nicht zu stoppen war von Kaiserslautern. Der konnte da Pässe spielen, der konnte da aufs Tor schießen. Der hat alles Mögliche machen können. Die haben ihn nicht gefesselt bekommen gefühlt. Sinnbild dafür, sein erstes Tor, wo er vom Rande des 16ers sich nochmal umdrehen kann, gucken kann, wo steht das Tor und dann auf das Tor schießen kann. Der hatte keine Bedrängnis, gar nichts. Also das zeigte halt, wie überfordert Kaiserslautern in der ersten Halbzeit war. In der zweiten Halbzeit haben sie sich dann angemeldet mit dem ersten Schuss von Ronstadt, dem Ex-Darmstädter. Aber auch das war nur kurzzeitig, weil dann kam wieder Darmstadt und hat gefühlt so weitergemacht wie in der ersten Halbzeit. Und auch als Kaiserslautern dann das 4:1 gelang durch Daniel Hanslik, ja, das war gefühlt Ergebniskosmetik, wie man so schön sagt, weil kurz darauf hat dann Darmstadt in Zeichen von Kilian Korridor das 5:1 gemacht, damit den alten Spielstand wieder erzeugt mit plus 4 Tordifferenz. Schlussendlich muss man sagen, das war einfach eine richtig, richtig starke Leistung von SV Darmstadt 98. Auch Florian Kohfeldt war gewillt zu sagen, dass das eine der besten Saisonleistungen war. Clemens Gieder war da ein bisschen vorsichtiger, was ich verstehen kann. Du redest halt davor und du willst das lieber nicht so laut sagen. Nachher kommt das irgendwie blöd beim Trainer und sowas. Deswegen auch die ganzen Spieler haben das Spiel gelobt, aber auch nicht nur die Mannschaftsleistung fand ich sehr stark, sondern auch den Spirit, den die Fans rübergebracht haben. Sinnbild dafür war für mich, als die Spieler den Mannschaftskreis gebildet haben kurz vorm Spiel und die Fans diesen Mannschaftskreis nochmal auf den Tribünen dargestellt haben mit so einem großen Banner. Das fand ich richtig stark gemacht. Und man muss dazu sagen, Darmstadt jetzt seit 9 Spielen ungeschlagen, weiterhin die formstärkste Mannschaft der Liga, jetzt wo sie Kaiserslautern auch noch geschlagen haben. Und das vierte 5:1, also das vierte Spiel unter Florian Kohfeldt, wo Darmstadt 5 Tore geschossen hat. Gegen Schalke, gegen Köln, gegen Fürth und jetzt gegen Kaiserslautern. Damit hat Darmstadt jetzt 35 Tore, ist die beste Offensive der Liga. Ja, und ich bin mal gespannt. Nächstes Wochenende dann gegen das Tabellenschlusslicht Regensburg müsste man gewinnen, aber da tut sich immer schwer gegen Aufsteiger. Gegen die beiden anderen Aufsteiger Münster und Ulm gab es ja auch nur ein 0-0 und ein 1-1. Deswegen, aber wenn, sollte man gegen Regensburg gewinnen, hat man 27 Punkte und das ist richtig stark.
John's after curl review.
Dann kommen wir mal zu Jans Köln Review. Hier blicke ich auf den ersten FC Köln. Ich war ja bereits, wie am Anfang dieser Folge erwähnt, auf einem kleinen Betriebsausflug beim Heimspiel des FCs gegen den ersten FC Nürnberg. und auf dem Weg zum Stadion ist mir noch einmal bewusst geworden, wie magisch doch einfach so ein Stadionbesuch ist. Ich erzähle euch gerne darüber. Du läufst einfach, oder ich laufe von meiner Wohnung aus zur Straßenbahn, hol mir da dann das erste Kaltgetränk, dann fährst du mit vielen anderen FC-Anhängern bis zur Aachener Straße, so heißt es dann. Dann laufe ich, so, ich glaube, es ist ein guter Kilometer, den ich da laufen muss, bis zum Stadion, und du läufst an vielen Kneipen vorbei und auch an verschiedenen Lokalen, wo dann überall auch schon am Fernsehen die Vorberichterstattung zum FCL-Spiel läuft. Also du hast dann wirklich das Gefühl, so, du bist mit Gleichgesinnten, begibst du dich dann zusammen Richtung Stadion. Man kann es tatsächlich mit einem Kirchenbesuch in früheren Zeiten vergleichen, wo dann halt auch das ganze Dorf dann in die Kirche gekommen ist am Sonntag zur Heiligen Messe. Und ich würde tatsächlich auch so ein FC-Spiel mit einer Heiligen Messe vergleichen, weil es gibt Musik, es gibt was zu essen, Hostie oder in dem Fall des Stadions natürlich eine Bratwurst oder Currywurst oder eine Pommes, mittlerweile auch Döner. Du bekommst was zu trinken, in der Messe ist es eher so dieser Messwein, im Stadion bekommst du natürlich Wasser, Kaffee, Softdrinks, alkoholische Getränke, und am Ende singen alle Lieder, so wie es ja auch in der Kurve des 1. FC Köln der Fall ist. Also man kann es schon so vergleichen, und ich finde, man kommt dann auch in Kontakt mit vielen Leuten, weil man beide tragen den FC-Schal, unterhält sich dann über den Verein. Und so dieses Gemeinschaftsgefühl, ja, ihr kennt diesen Spruch wahrscheinlich, das ist einfach dieses Schöne, und das macht für mich so dieses Stadionerlebnis gerade beim 1. FC Köln so magisch, weil halt die ganze Stadt hinter diesem Verein steht. Und wenn der FC dann auch noch so erfolgreich spielt, wie er es jetzt gemacht hat, ist es natürlich umso schöner. Vor allem die erste Halbzeit des FCs war einfach bockstark, also Gerhard Struber hat ja einen Wechsel vorgenommen, Tim Lemperle fällt ja leider bis Jahresende aus, also für diese beiden Spiele. Dafür kam dann Top-Joker Damien Downs vorne rein. Ansonsten war alles beim Gleichen. Beim ersten FC in Nürnberg hat man auch in der Anfangsphase schon gemerkt, dieser Respekt vor dieser Kulisse, vor dem Verein ist da. Miroslav Klose hat seine Mannschaft sehr defensiv spielen lassen, sehr passiv. Also der FC hat von Anfang an die Kontrolle über dieses Spiel übernommen. Gerade über den linken Innenverteidiger Dominik Heinz, der immer wieder mit seinem linken Huf Bälle hinter die Kette gespielt hat. Man konnte sich früh belohnen. Damien Downs macht dann ja auch früh das 1:0 nach eben Vorlage von Dominik Heinz. Und man hat direkt weitergemacht. Du hast direkt dieses Feuer gespürt. Man war aggressiv in den Zweikämpfen, hat die Nürnberger früh gestört. Linden Meiner ist immer mal wieder die Innenverteidiger, wie einen Finn Jelsch, wie einen Robin Knoche, wie einen Karafiak, angelaufen, hat sich die Bälle geholt. Auch die Außenverteidiger sind dann immer wieder hochgeschoben. Lubicic, Hussein Basic waren in der Zentrale immer wieder viel unterwegs, haben viele Meter gemacht, viele Bälle sich geholt. Also man hatte immer das Gefühl, der FC ist ein Mann mehr auf dem Platz. Natürlich dann auch beflügelt durch das 2:0. Wieder langer Ball von Dominik Heinz, der den Ball direkt weiterleitet auf Damien Downs, der dann gefoult wird. Keins macht dann den Felling-Elfmeter eiskalt zum 2:0 rein. Und du spürst dann natürlich auch, was für eine Wucht dieses Stadion entfalten kann. Downs macht dann ja noch vor der Pause das 3:0. Und man hatte wirklich das Gefühl, der FC kann den ersten FC Nürnberg heute mit 6-7-0 aus dem Stadion schießen, weil sie halt so stark waren, so selbstbewusst sein. Sie haben dann auch mal sich wieder ein bisschen mehr getraut. Gerade in Thielmann konnte in der ersten Halbzeit auch durch einige Flankenläufe glänzen. Aber das muss man auch sagen, man wurde dann auch schon spätestens nach dem 3:0 sehr nachlässig, hat versucht dann auch so ein bisschen zu zaubern, was dann nicht funktioniert hat. Ist dann vielleicht auch mal einen Schritt weniger gegangen. Und so hat man Nürnberg dann ins Spiel kommen lassen, die dann auch zu einigen Chancen gekommen sind, sich Selbstbewusstsein geholt haben, und in Hälfte 2 hat für mich nur der erste FC Nürnberg gespielt. Und natürlich macht dann der Ex-Kölner Jens Kastrop in seinem ersten Spiel im Rhein-Energie-Stadion den 3:1 Anschlusstreffer, da muss ich sagen, ja, den hätte Schwebe vielleicht sogar halten können, aus meiner Meinung nach. Gut, der Ball war ein bisschen verdeckt, aber ich finde, der sah haltbar aus. Nichtsdestotrotz, ne, Marvin Schwebe wieder mit einer sehr guten Leistung. Keine Kritik. Und du hast dann auch gemerkt, die Kräfte bei den Kölnern wurden weniger, sind geschwunden. Man hat dann auch gewechselt. Thielmann, gelb vorbelastet, in Hälfte 2 auch wieder leider eher im Schatten. Also hat sich oft auch so ein bisschen in diesen luftleeren Raum aufgehalten, wo er weder offensiv noch defensiv Zugriff haben konnte. Dafür kam Marvin Obutz, ja eigentlich auch ein offensiver Flügelspieler, der auch eigentlich, ich glaube, keinen einzigen Zweikampf gewinnen konnte. Du hast dann Keins ausgewechselt, dafür kam Uth. Uth konnte ein bisschen noch Leben reinbringen, aber auch Keins so ein bisschen, ja, ein bisschen lässig gespielt. Es gab welche am Fernseher, die haben gesagt, ja, der hat gut gespielt, aber aus dem Stadion heraus war es oft ein bisschen zu lässig. Und ja gut, Downs musste raus, dafür kam Tigges rein. Auch Dominik Heinz konnte nicht weiterspielen, dafür kam Elias Bakatukan, da der dann noch mit einer Nachlässigkeit fast noch das 3:2 verschuldet hätte. Also da merkt man einfach das Problem des aktuellen FC-Kaders. Es fehlt einfach an der qualitativen Breite. Deswegen wurde ja Gazi Begovic für die rechte Schiene verpflichtet, sodass dann Obutz und Thielmann offensiver auf ihren angestammten Offensivpositionen spielen können. Man will ja noch einen Innenverteidiger verpflichten. Einen Mittelstürmer soll es auf jeden Fall auch noch sein. Man wird ja wahrscheinlich Dietz, Tigges und Adamian vorne abgeben. Für die Mittelfeldzentrale soll ja auch noch jemand kommen, der so ein bisschen den Konkurrenzkampf belebt. Vielleicht auch noch ein Flügelspieler. Wer weiß. Und bei den Abgängen muss natürlich auch schauen, ob ein Jonas Urich sich weiter mit dem Bankplatz begnügen wird oder ob er eventuell schon im Winter seine Zelte am Geisbockheim abbricht. Ausgang auf jeden Fall offen, aber am Ende, und das nochmal als Fazit, hat der FC das Spiel ja gewonnen, verdient gewonnen. Und man ist jetzt auf Rang 2, also so schnell kann es in Liga 2 gehen. Am kommenden Wochenende dann noch einmal am Sonntag beim 1. FC Kaiserslautern antreten. Es wird auch eine sehr spannende und interessante Partie. Und dann mal schauen, wie man mit einem rund erneuerten Kader in der Rückrunde dann agieren wird.
Das Tornetz, zweite Fußball-Bundesliga-Topspiel der Woche.
Nämlich Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf. Und die Schalker haben es einfach verstanden, es scheint so. Und auch Kees van Wonderen. Endlich passt so diese Symbiose zwischen Mannschaft und Trainer. Der FC Schalke 04 auf der rechten Seite mit Bulut und Aydin, wobei Aydin noch immer mal wieder zurückrückt gegen den Ball, sodass eine Fünferkette entsteht. Das passt einfach super zusammen. Auf der linken Seite musste Younes, genauso wie auf der anderen Seite Appelkamp, kurzfristig verletzt raus. Dafür kam Anfi Ajay, aber auch er mit Mörken hat sich super verstanden. Vorne Silla, Karaman, die immer mal wieder die Position getauscht haben. Also da war Speed drin, da war Leidenschaft drin, da war Feuer drin. Du hast da mit Paul Seguin einen hervorragenden Strategen im Mittelfeld. Die Innenverteidigung aus Kaminski und dann Schallenberg. Klar, ist jetzt nicht die 1A-Lösung, da muss man im Winter noch was machen. Aber man wird immer sicherer, immer stabiler und auch von Rückschlägen lässt man sich nicht aus der Bahn werfen. Man spielt immer weiter und gerade Musa Silla hat in verschiedenen Situationen aber gezeigt, dass er auch einfach ein sehr cleverer Stürmer ist, sich immer wieder gut von seinen Gegenspielern gelöst und hätte man nicht auf der anderen Seite mit Florian Kastenmeier so einen herausragenden Keeper gehabt, dann hätte der FC Schalke 04 dieses Spiel auch verdient gewonnen. Also Defensive, Offensive, alles hat gepasst in diesem Spiel und man hätte natürlich diesen 4:2-Sieg noch mehr vergolden können, so hat man ihn jetzt versilbert durch das Unentschieden, aber Schalke 04 kommt so langsam in Saison in Tritt an Spieltag 16. Ich freue mich auch für alle Schalke-Fans, die das jetzt hören, endlich mal wieder positive Nachrichten an euch zu verkünden. Und ich glaube, dass wenn jetzt noch so Talente wie ein Max Krüger noch mehr in die Mannschaft reinrücken, ich glaube, dass der nochmal eine weitere Qualität reinbringen kann in dieses Mittelfeld, statt vielleicht einem Yannick Bachmann, der es auch wieder sehr gut und solide gemacht hat, aber für mich ist er dann doch eher so ein Rotationsspieler. Also wenn du diesen Krüger reinbringst, der dann vielleicht auch nochmal diese gewisse Zweikampfhärte hat, aber auch so dieses Box-zu-Box-Verhalten, dieses wuchtig in die gegnerische Box reinzugehen, das gefällt mir sehr gut. Also da wünsche ich mir vielleicht nochmal den ein oder anderen jüngeren Spieler mehr. Ansonsten vielleicht noch einen Mittelstürmer. Ben Manga ist ja noch auf der Suche nach einem neuen Wandstürmer, weil Emil Højlund hat zwar sein Comeback gegeben, aber der junge Mann ist halt auch erst 19 Jahre alt, hat meist in der Jugend von Kopenhagen gespielt und war oft verletzt. Deswegen, er kam noch nicht so richtig rein. Und ich glaube, einen verlässlichen Mittelstürmer zu haben, der dir auch die Bälle mal verteilt, dann für die schnellen Außenspieler wie Anvi Ajay, wie Silla oder auch für einen Karaman, der ja am besten funktioniert, wenn er um so einen großen Mittelstürmer rumspielen kann. Ich glaube, das wird dem Spiel jetzt FC Schalke 04 noch mehr Torgefahr geben. Also dürfen wir natürlich auch auf die Winterpause gespannt sein. Ab 1. Januar darf ja wieder schön transferiert werden. Und Fortuna Düsseldorf, nachdem man ja in der Vorwoche gegen Eintracht Braunschweig gut gespielt hat, mit 5:0 den Sieg einfahren konnte, so ein bisschen den negativen Trend beendet hat, da war es jetzt an diesem Samstag, war es dann schon wieder etwas schwächer. Und ja, da muss man schauen. Ich glaube, man muss sich jetzt irgendwie in die Winterpause schleppen und sich dann neu sammeln, um in der Rückrunde anzugreifen. Das Glück für die Fortuna ist, diese Liga ist sehr eng. Jeder kann jeden schlagen. Also man ist noch in Schlagdistanz zu den Topplätzen.
Domes Spieler des Spieltags.
Für mich Spieler des Spieltags ist, wie sollte es anders sein, Kelia Korridor, der Spieler von SV Darmstadt 98 beim 5:1 Sieg gegen die Roten Teufel, hat Korridor 4 Scorerpunkte geholt, 2 Tore und 2 Vorlagen und ist damit halt natürlich maßgeblich beteiligt an diesem hohen Sieg. Der war auch generell kaum zu stoppen, der hat sein Tempo mal ausgespielt, hat auch einige erfolgreiche Dribblings gemacht, was mich überrascht hat, weil er lange Zeit so ein bisschen unter dem Radar lief. Letztes Wochenende gegen den HSV hat er schon stark gemacht. Da hat er ja auch fast einen Doppelpack geschnürt. Aber jetzt gegen Kaiserslautern hat er noch mal mehr sein Fitness und seine körperliche Präsenz aufs Feld gebracht. Ja, und Kaiserslautern war nicht nur generell überfordert von dem Spiel, gerade vom Korridor, die haben diesen Jungen nicht gebändigt bekommen. Der hatte auch noch genug Chancen, sein drittes Tor zu machen, vielleicht sogar noch eine dritte Vorlage, also am Ende dann 3 Tore und 3 Vorlagen. Also allein durch die 3 Großchancen von Liedberg hätte er fast 2 Scorerpunkte geholt, wenn Liedberg die gemacht hätte. Also von daher, der Junge macht momentan echt Spaß und mal schauen, was nächstes Wochenende ansteht. Deswegen für mich Kilian Korridor, Spieler des Spieltags.
Klein Riesings, Großer der Woche. Klein Riesings, Großer der Woche. Und das muss in diesem Fall einfach Dominik Heinz sein, Innenverteidiger vom 1. FC Köln. Er hat sich ja vor einigen Wochen die Rippe gebrochen, spielt trotzdem noch mit Schmerzmitteln, ist immer einer der Besten mit hervorragenden Zweikampfwerten, aber auch in diesem Spiel wieder mit seinem offensiven Input, hat sich immer mal wieder nach vorne mit eingeschaltet und mit seinem linken Fuß kann er so präzise Bälle spielen, dass er 2 Tore vorgelegt hat und auch einfach als Lob für die vergangenen Wochen. Für mich einfach ein verdienter Kleinriesings Großer der Woche, weil er Leistung und Leidenschaft mit reingebracht hat. Absolut verdient. Also herzlichen Glückwunsch an dich, Dominik Heinz vom 1. FC Köln.
Musik. Der helle Pfiff der Woche.
Für mich der helle Pfiff des Spieltags ist Lars Erbst, der Schiedsrichter der Partie Hertha BSC gegen Preußen Münster. Lars Erbst zeigte bei der Partie zwischen Hertha BSC und Preußen Münster eine für mich souveräne Leistung als Schiedsrichter. Besonders hervorzuheben war für mich seine klare und konsequente Spielleitung, bei der er frühzeitig Ruhe in hitziger Situation brachte, weil es ja ab und zu schon ein paar Situationen gab oder zwei Kämpfe, die vielleicht ein bisschen ruppiger geführt wurden. Aber auch da fand ich, hat Lars Erbst das sehr konsequent unter Kontrolle gebracht. Mit seiner guten Positionierung hat er stets einen optimalen Blick auf die Spielgeschehnisse und konnte halt so strittige Entscheidungen sicher treffen, weil er mal gleich gesehen hatte, okay, was war jetzt das Problem, wie kam jetzt dieses Foul zustande, muss ich jetzt eine Karte ziehen oder reicht ein normales Gespräch? Dementsprechend seine Kommunikation mit den Spielern war für mich vorbildlich, ruhig, aber bestimmt erklärte er seine Entscheidungen, was die Akzeptanz auf beiden Seiten förderte. Also ich finde, die Spieler haben das dann auch gleich akzeptiert und hat ihnen das angesehen, dass sie verstehen, was der Schiedsrichter ihnen da gerade erzählt. Auch bei der Bewertung von Zweikämpfen bewies er ein feines Gespür und ließ das Spiel halt dort laufen, wo es möglich war, ohne halt die Kontrolle über das Spiel zu verlieren. Dank seines fairen, umsichtigen Auftretens trug für mich Herr Erbst maßgeblich dazu bei, dass die Partie sportlich blieb und die Spieler sich auf den Fußball konzentrieren konnten. Das natürlich für Preußen Münster eher positiv verlief als für Hertha BSC. Einziges Manko eventuell wäre die gelbe Karte für Körgeskopf, die zwar berechtigt war auf jeden Fall, allerdings hätte für mich Körgeskopf bei seinen Fouls vorher schon mindestens mal gelb sehen müssen. Und dementsprechend wäre dann die gelbe Karte der Nachspielzeit für ihn die gelb-rote Karte gewesen. Hätte wahrscheinlich am Spielgeschehen nicht mehr groß was verändert, aber er wäre halt für das nächste Spiel nicht spielberechtigt gewesen. Das ist vielleicht so ein kleiner Manko, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass der Erbst vorher so ein bisschen die längere Leine zieht, am Ende, wo es ein bisschen hitziger wurde, dann nochmal gelbe Karten zieht. Dementsprechend hat Kürgeskopf erst da seine gelbe Karte bekommen. Aber das so als kleineres Manko.
Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich möchte euch natürlich auch nicht die restlichen Ergebnisse des Spieltags verschweigen. Es sind noch zwei. Erster FC Magdeburg spielt am Samstagmittag gegen den SC Paderborn 1:1. Am Ende machen die Tore auf Magdeburger Seiten Philipp Hercher in Minute 57, in Minute 39 erzielt Raphael Obermeier per Elfmeter den 1:1 Ausgleich für die Ostwestfalen. Beide bleiben also in Schlagdistanz zu den absoluten Spitzenplätzen. Beim SC Paderborn sei noch erwähnt, man hat von Dreier- auf Viererkette umgestellt. Man hat jetzt in einem 4-1-4-1-System gespielt. Buffing kam wieder für Keeper Schubert ins Tor rein. Aber Kwasniok hat vor dem Spiel schon gesagt, in der kommenden Woche wird wieder Schubert zwischen den Pfosten stehen. Und auch Zehnter, der linke Flügelspieler, der in den letzten Wochen sehr gut gefallen hat, sowie Luis Engels im zentralen Mittelfeld, beide erstmal nur auf der Bank, wurden später erst eingewechselt, als Kwasniok dann wieder auf Dreier- respektive Fünferkette umgestellt hat. Er hat gemerkt, es hat dann doch nicht ganz so gut funktioniert. Und am Freitag hat dann noch der Karlsruher SC gegen Jan Regensburg gespielt und am Anfang sich sehr schwer getan. In der 19. Minute erzielt Kühlwetter per Elfmeter die 1:0-Führung. Kurz vor der Pause kann Zivzivate dann ausgleichen. Erik Hottmann macht in Minute 49 direkt nach der Pause wieder die 2:1-Führung für die Oberpfälzer. Aber am Ende war der KSC doch zu stark. Wanicek per Elfmeter in Minute 56, Zivzivate in Minute 62 und Schleusener in Minute 86 machen dann doch den 4:2 Endstand. Perfekt. So, das war's mit den Tornets. Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast für diesen 16. Spieltag. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen. Diesmal wieder in einem bisschen anderen Stil, wieder ein bisschen freier. Schreibt gerne wieder Feedback, wie es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Vergesst nicht, von montags bis donnerstags immer in die Tornetz zweite Fußball-Bundesliga-News am Abend reinzuschalten, auf meinem Instagram-Kanal, auf TikTok, auf YouTube, alles in den Shownotes verlinkt. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ciao, ciao, euer Tornetz.